Beim Wal sind es so Marker wie der Salzgehalt oder die Temperatur des Wassers, Strömungen. Was kann das für uns sein? Welche Marker zeigen dir in deinem Umfeld an, ob dieses Umfeld für dich gerade das Richtige ist? Und wenn nein, in welche Richtung du dich bewegen könntest, um nach ein paar Metern, Kilometern in regelmäßigen Abständen immer wieder zu prüfen, verändert sich das hier weiter in die richtige Richtung oder muss ich vielleicht doch meinen Kurs nochmal anpassen? Dazu kommt diese Fähigkeit, das Magnetfeld der Erde zu nutzen. Auch das könnte ein Bild sein für etwas, was wir vielleicht sogar ein Stück weit verlernt haben. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und möchte in der heutigen Folge einfach mal ein paar Gedanken zu einem aktuellen Thema teilen, von denen ich hoffe, dass da das ein oder andere dabei ist, das auch für dein Leben eine Relevanz hat. Es soll heute um Timmy gehen, um den Wal Timmy, der von einigen auch Hope genannt wird, aber ich habe so das Gefühl, dass der Name Timmy sich gerade durchsetzt. Ein Buckelwal, dessen Schicksal sehr, sehr viele Menschen verfolgen aktuell. Heute am Tag des Erscheinens dieser Podcast-Folge soll Timmy in eine Barge verfrachtet werden. Behutsam, wie behutsam das so möglich ist, das wird sich heute zeigen, dazu gebracht werden, in diese Barge hinein zu schwimmen oder hinein zu gleiten und diese Barge eine Art schwimmendes Schwimmbecken, einen Pool, der von einem Schlepper dann Richtung Nordsee gezogen werden soll, aus der Wismarer Bucht vor der Insel Pöhl, wo Timmy aktuell liegt, wo er gestrandet ist, zum wiederholten Mal nach einigen Strandungen vorher schon und wo er selbst nicht mehr wegkommt oder selbst aktuell nicht mehr weg möchte. Das weiß keiner so genau, denn keiner kann in den Wal hineinschauen, in den Kopf des Wals, wie es dem Wal wirklich geht. Auch das, dieses Nichtwissen, ist ein nicht unerheblicher Aspekt der ganzen Geschichte. Nun bin ich selbst kein Walexperte, ich verfolge das Ganze aber von Anfang an sehr intensiv und sehr detailliert und mache mir so meine Gedanken dazu. Finde vor allen Dingen sehr, sehr spannend, was diese ganze Geschichte aussagt über uns als Gesellschaft, was wir von ihr lernen können, mal abgesehen davon, dass diese Geschichte von Timmy ein deutliches Warnsignal ist dafür, dass das menschliche Eingreifen in die Natur wirklich im wahrsten Sinne des Wortes fatale Folgen haben kann für die Natur und für die Tierwelt. Da kann es uns durchaus wachrütteln und nicht nur uns als Einzelpersonen, sondern hoffentlich auch die Politik. Aber egal wie diese Geschichte ausgeht, ich glaube, wir können auch auf anderen Ebenen etwas von ihr mitnehmen. Natürlich wünsche auch ich mir, dass diese Geschichte gut ausgeht, dass sie eine klassische Heldenreise wird. Das sind ja die Geschichten, die die Menschen seit Jahrmillionen Jahren sich erzählen und die sie hören wollen, dass da am Ende alles gut wird und dass der Held nach Hause kehrt, in seine Heimat, vielleicht etwas mitgenommen hat, vielleicht gereift, gewachsen ist, nach vielen Schwierigkeiten, durch die er musste. Ob diese Geschichte aber eine solche Heldengeschichte wird, das steht doch sehr in den Sternen. Ist doch unwahrscheinlich, wenn man den Expertenmeinungen so glaubt. Dass die Geschichte von Timmy, dem Buckelwal, ein Bild sein kann, das uns hilft, in schwierigen Zeiten zu navigieren, auch wenn wir vielleicht gar kein konkretes Ziel irgendwo vor Augen haben. Das ist mir in einem Coaching vor einigen Tagen klar geworden. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, worum es genau ging. Ich mache seit einiger Zeit wieder individuelle Coachings, in denen es um die verschiedensten Themen geht, oft aber ja um das persönliche Entscheidung treffen, das Navigieren im weitesten Sinne und die Frage, was tut mir gut? Wie kann ich einen Weg finden, wieder mehr von dem in mein Leben zu bringen, was mir gut tut, was mein Leben besser macht? Und deshalb soll das heute mal der Fokus dieser Folge sein. Die Frage, wie schaffen wir es zu navigieren, die richtige Richtung zu finden, zu spüren, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir unser Ziel nicht vor Augen haben. Wir gehen da gleich rein, werden das nochmal so ein bisschen aufrollen, auch verknüpfen mit der Geschichte von Timmy und atmen vorher noch einmal kurz tief durch, wie wir das immer tun, bevor wir dann richtig reingehen in die Folge. Also noch einmal. Diese ganze Situation da in der Wismarer Bucht und in der ganzen Nation, ganz Deutschland fiebert ja mit und nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt sogar interessiert sich für das Schicksal von Timmy. Diese ganze Situation ist schon krass und auch ganz schön aufgeladen. Ich muss sagen, mich erinnert sie ein Stück weit an die Pandemiezeit. Auch eine Situation, in der etwas eingetreten ist, wo keiner so richtig wusste, was zu tun ist, wie damit umzugehen ist, was jetzt die richtigen Entscheidungen sind, weil wir in Deutschland einfach sehr wenig Erfahrung haben mit gestrandeten Walen. Und dass ein Wal mehrfach strandet, ohne zu sterben, das hat es wohl überhaupt noch nie in der Form gegeben. Also eine Situation, in der Menschen unter großem öffentlichen Druck Entscheidungen treffen müssen, ohne ein Muster für das Treffen dieser Entscheidungen zu haben. Keiner weiß so richtig, was zu tun ist, weil die ganze Walforschung bislang auch eigentlich nur so an der Oberfläche kratzt, aber es gibt ganz viele Menschen, die eine Meinung haben und die, das sehen wir leider auch in den sozialen Medien, wirklich auch durchdrehen teilweise und dann sehr persönlich werden, bis hin zu Morddrohungen an einen Ministerpräsidenten, der wahrscheinlich auch nicht mehr richtig weiß, wo oben und unten ist, was nicht heißen soll, dass der oder andere Protagonisten, die da vor Ort sind, nicht Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen. Aber diese ganze Dynamik, die da entsteht, die ist aus meiner Sicht schon bedenklich. Und der sehr emotionale Blick auf diese ganze Geschichte, der überwiegt dann doch oft dem Realistischen, dem Nüchternen und dem Faktischen. Ich habe nach dem Coaching, das ich im Intro angesprochen habe, mal begonnen zu recherchieren zum Thema Wale. Ich habe ja auch gesagt, ich bin kein Experte zum Thema Wale, aber es ist doch ganz interessant, was sich da so finden lässt, wenn wir drauf schauen, wie Wale generell und Buckelwale im Speziellen, da gibt es nochmal sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Walarten, navigieren, wie sie sich ernähren, wie sie kommunizieren. Und das, was mir am allermeisten hängen geblieben ist, ist, dass selbst die spezialisiertesten Wissenschaftler erstaunlich wenig wissen über die Wale. Weil das so komplexe Lebewesen sind, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wenig wir die Natur wahrscheinlich generell verstehen, wie sehr wir an der Oberfläche nur kratzen von dem Wunder, das die Natur ist. Das liegt speziell bei den Walen vor allem daran, dass das natürlich riesige Tiere sind, die gerade wenn sie noch lebendig sind, sehr schwer zu untersuchen sind. Die einzigen Wale, die du wissenschaftlich wirklich auseinandernehmen kannst, in die du reingucken kannst, sind tote Wale und eben nicht die lebendigen. Die Geschichte der Wahlforschung ist eine Geschichte von Irrtümern, von Hypothesen, von Vermutungen und Erkenntnissen, die dann wieder belegen, dass das, was ursprünglich angenommen wurde, überhaupt nicht stimmt. So ging man unter anderem davon aus, dass Wale keine Geschmacksknospen haben auf der Zunge, und dann hat man doch irgendwann festgestellt, nee, die sitzen ja ganz woanders als bei anderen Tieren oder Menschen, und Wale können sehr, sehr gut schmecken. Zum Beispiel auch die Qualität des Wassers schmecken. Man ist lange davon ausgegangen, dass Wale nicht so gut hören können, bis man irgendwann ein bisschen besser verstanden hat, wie das Hörorgan der Wale funktioniert. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt da auch noch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Walarten. Wale senden Töne aus, die vom Frequenzbereich eine sehr, sehr große Amplitude haben, können aber angeblich gar nicht so einen großen Frequenzbereich hören. Was recht unwahrscheinlich ist, weshalb Wissenschaftler wieder vermuten, wahrscheinlich können sie doch mehr hören, wir haben es nur irgendwie noch nicht rausgefunden. Was natürlich auch für Wissenschaftler super interessant ist, ist die Frage, wie kriegen Wale das denn hin, zu navigieren, also sich zu orientieren in den Gewässern? Wie finden sie zum Beispiel die richtigen Gebiete, um sich zu vermehren? Wie finden sie Gebiete, in denen sie vernünftig Nahrung bekommen? Wie finden sie die Gebiete, in denen sie überwintern? Weil Wale höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt immer mal dazu, mutmaßlich sehr schlecht gucken können. Unter Wasser nicht sonderlich weit und über Wasser auch nicht. Also eine Orientierung zum Beispiel auf Sicht ist für die Wale sehr schwierig, als auch eine Orientierung zum Beispiel an den Sternen, was so eine Vermutung war, vielleicht läuft das darüber, aber mittlerweile ist man sich wohl einig, dass sie die Sterne gar nicht sehen können. Eine Vermutung ist, dass Wale sich wie viele andere Tiere, unter anderem Zugvögel, an dem Magnetfeld der Erde orientieren. Das scheint aus menschlicher Sicht oder Otto-Normalverbrauchersicht fast spiritueller als wissenschaftlich, weil wir uns das so schwer vorstellen können. Aber es gibt mittlerweile Beobachtungen bzw. Aufzeichnungen, die dann nicht mehr nur anekdotisch oder Zufall sind, dass in Gebieten, in denen es erdmagnetische Anomalien gibt, Wale häufiger stranden. Außerdem scheinen magnetische Sonnenstürme, die immer mal wieder auftauchen, Wale bei der Navigation, bei der Orientierung zu beeinflussen, sodass Wale auch dann öfter stranden. Das kann mal sein, dass da Satelliten oder Stromnetze reagieren bei diesen magnetischen Sonnenstürmen, aber wir Menschen bekommen das gar nicht mit. An Tagen mit besonders starkem Radiofrequenzrauschen, was durch solche magnetischen Sonnenwinde ausgelöst wird, kam es mit 4-mal größerer Wahrscheinlichkeit zu Walstrandungen. Walstrandungen gibt es übrigens schon immer, seit 60 Millionen Jahren, seit es Wale gibt, sagt zumindest Günther Beermann, so ein legendärer Walforscher, der auch gesagt hat, dass seitdem die Population der Wale wieder steigt, ich glaube, das war 1966, als der Walfang verboten wurde, seitdem haben sich die Populationen erhöht. Und er sagt, je mehr Wale es gibt, desto mehr Strandungen wird es geben, weil es die immer gegeben hat und weil das dann einfach nur so ein Verhältnis ist. Das heißt jetzt nicht, dass so eine Strandung wie die von Timmy völlig normal ist und mit dem menschlichen Einfluss überhaupt nichts zu tun hat. Ist aber doch interessant, finde ich, da einfach mal so nüchtern drauf zu blicken. Wie hat Timmy jetzt sich in die Ostsee verirrt? Dafür kann es sehr verschiedene Gründe geben. Es ist jetzt nicht das erste Mal passiert, dass so ein Buckelwal einem Schwarm Heringe gefolgt ist und sich dadurch verirrt hat. Er hat ja offenbar auch ein Netz im Maul, ein Fischernetz, höchstwahrscheinlich ein Geisternetz, wo auch keiner weiß, seit wann er das im Maul hat und wo er das ins Maul bekommen hat, wo er da vielleicht reingeschwommen ist. Vielleicht ist er schon lange krank, vielleicht hat er sich zum Sterben irgendwo in flacheres Gewässer begeben, wo es weniger gefährlich ist, wenn so ein Wal irgendwo aufliegt. Da muss er nicht die ganze Zeit schwimmen und dann ist in so einem seichteren Gewässer auch weniger los. Da sind weniger Schiffe, große, gefährliche unterwegs, weniger andere große Meeressäuger, die möglicherweise gefährlich werden können. Wie gesagt, die Gründe können sehr, sehr vielfältig sein. Ich könnte jetzt noch 3, 4 weitere mögliche Gründe aufzählen. Am Ende haben wir keine Ahnung und nicht mal die WissenschaftlerInnen und ExpertInnen können mit Sicherheit sagen, was dazu geführt hat, dass der Timmy da nun in der Wismarer Bucht in der Ostsee liegt. Eine ganze Ecke entfernt von der Nordsee und dem Nordatlantik, wo er seinen eigentlichen Lebensraum hat. Also Buckelwale gibt es auf der ganzen Welt in allen Meeren, aber in der Ostsee sind sie eigentlich nicht so wirklich zu treffen. Also da müsste er wieder hin in die Nordsee und in den Nordatlantik und der Weg ist aber echt ganz schön zerklüftet. Also wie machen Wale das? Wie navigieren sie, wenn das System nicht in irgendeiner Form so beschädigt ist, dass es nicht mehr funktioniert? Also wie navigieren gesunde Wale? Magnetfeld der Erde. Das ist das eine. Dann habe ich schon angesprochen, zum Beispiel die Geschmacksnerven. Also es gibt Marker, an denen Wale sich orientieren, weil sie ja ihr Ziel nicht vor Augen haben. Wie zum Beispiel der Salzgehalt des Wassers, auch ein großes Thema in der Geschichte um Timmy, weil die Ostsee zu wenig salzhaltig ist und das seine Haut angreift. Salzgehalt des Wassers, daran können sie sich orientieren, das ist ein Marker. Sie können sich an der Temperatur des Wassers orientieren, weil auch die Haut, auch wenn sie eine dicke Fettschicht hat, durchaus Rezeptoren hat, mit denen der Wal höchstwahrscheinlich eben auch Wassertemperaturen erfüllen kann. Dann sind es natürlich Strömungen, die er auch erfüllen kann. Und er kommuniziert über Schall. Buckelwale sind die Wale, die die vielfältigsten Gesänge haben, die ganze Strophen minutenlang immer wieder wiederholen, wo auch verschiedene Populationen eigene Gesänge ausgebildet haben. Man spricht dann von einer Kultur, die auch weitergegeben wird, die erlernt wird, wieder von der nächsten Generation. Also das ist wirklich faszinierend, wenn du da mal ein bisschen tiefer eintauchst. Das ist eine Möglichkeit, mit Artgenossen zu kommunizieren, aber diese Töne, die ausgegeben werden, die können auch wieder genutzt werden, um Schall, der zurückkommt von Untiefen im Wasser, dafür zu benutzen, die Distanz zu diesen Untiefen zu bestimmen und dann ja so eine Art dreidimensionales Bild von der Umgebung unter Wasser zu bekommen. Andere Walarten machen das wohl noch intensiver mit so einem richtigen Echolot, was die Buckelwale anscheinend nicht so können. Aber dieser Schall spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch bei den Buckelwalen, also diese Kommunikation über den Schall. Und diese Art der Kommunikation ist natürlich extrem gestört durch den Lärm, den der Mensch mittlerweile auch unter Wasser macht. Sei es durch Schiffe oder durch seismische Tests, die durchgeführt werden, zum Beispiel in Australien vor kurzem, wo unter Wasser Schallkanonen abgefeuert werden, um genau das zu tun, was Wale eben auch tun, nämlich eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es da unter Wasser dreidimensional aussieht. Da geht es dann vor allem um die Suche nach Gasfeldern unter Wasser. Aber da kommen wir jetzt schon wieder im Bereich, wo wir auf die Störung der Navigation, dieses ganzen Kompasses des Inneren der Wale gucken. Ich will an dieser Stelle gerne erstmal sagen, warum diese Navigation der Wale aus meiner Sicht so ein schönes Bild ist für die unsere und für eine Möglichkeit, wie wir durchs Leben gehen können. Ich spreche oft in meinen Vorträgen über Zielmanagement. Über Ergebnisziele, also die Art von Zielen, in der wir ganz gerne ticken. Ziele, die in irgendeiner Form mit Zahlen verbunden sind. Wir versteifen uns oft so sehr auf diese Ergebnisziele, dass wir vergessen, uns zu fragen, was steht eigentlich über diesen Zielen? Was sind die Leitsterne, die uns durchs Leben führen? Ganz oft ist das hilfreich, so einen Leitstern da oben drüber zu haben, weil wir vielleicht noch gar kein konkretes Ziel definiert haben, aber ja trotzdem los wollen in irgendeine Richtung. Vielleicht stehen wir nicht auf freiem Feld, wo das Ziel schon sichtbar ist. Vielleicht sind wir irgendwo in einem Dickicht, in einem Wald, in einem Dschungel, wo wir gar nicht so weit gucken können. Dann hilft uns so ein Stern, der da oben steht und uns die Richtung weist. Wale haben aber jetzt ja noch nicht mal so einen Stern. Wenn wir nicht in der Lage sind, so einen Leitstern für uns zu definieren, wie können wir dann trotzdem die richtige Richtung finden? Und ich glaube, da können wir von den Walen was lernen. Nämlich, indem wir mal auf diese Marker schauen, in unserer direkten Umgebung, die uns schon mal Informationen darüber geben, ob wir uns A, im richtigen Gewässer befinden und in welche Richtung es sich denn zu bewegen lohnt. Ich habe schon gesagt, beim Wal sind das so Marker wie der Salzgehalt des Wassers oder die Temperatur des Wassers, Strömungen. Was kann das für uns sein? Und ich will das ganz bewusst jetzt offen lassen und wirklich mal als Frage in den Raum stellen oder als Frage dir stellen, eine Frage, die du dir vielleicht mitnehmen kannst. Welche Marker zeigen dir in deinem Leben, in deinem Umfeld an, ob dieses Umfeld für dich gerade das Richtige ist? Und wenn nein, in welche Richtung du dich bewegen könntest, um nach ein paar Metern, Kilometern in regelmäßigen Abständen immer wieder zu prüfen, verändert sich das hier weiter in die richtige Richtung oder muss ich vielleicht doch meinen Kurs nochmal anpassen? Dazu kommt diese Fähigkeit, das Magnetfeld der Erde zu nutzen. Auch das könnte ein Bild sein für etwas, was wir vielleicht sogar ein Stück weit verlernt haben, uns auf eine Energie zu verlassen, die wir in irgendeiner Form spüren können, die aber wissenschaftlich gar nicht so richtig greifbar ist. Übrigens bei Vögeln oder auch Schildkröten ist es möglich, das nachzuweisen, dass die sich an diesem Magnetfeld orientieren, weil du Schildkröten oder auch Vögel nehmen kannst und die zwischen zwei Magnetspulen positionieren kannst und dann schauen kannst, wie die reagieren. Das geht mit so einem riesigen Wal nun mal nicht. Das ist einer der Gründe, warum das noch wenig erforscht ist. Aber was ist das bei uns und wie können wir das wieder mehr anzapfen? Ist das die Intuition? Ist das das Bauchgefühl? Ich kann es nicht beantworten, aber vielleicht hast du Lust, für dich der Frage mal nachzugehen. Und dann sind da noch diese anderen Fähigkeiten, die Wale haben. Zum Beispiel die Kommunikation mit den Artgenossen, über die ich schon kurz gesprochen habe. Vielleicht können wir auch die nutzen, um zu navigieren, um eine richtige Richtung zu finden, um unsere Population zu finden, um die Orte zu finden, an denen wir dann zur genau richtigen Zeit richtig sind. Ob wir da uns vermehren wollen, ob wir da einfach gute Fanggründe haben oder das einfach zu der Jahreszeit der richtige Aufenthaltsort ist. Also wie schaffen wir es, diese Orte aufzusuchen, auch wenn wir sie noch nicht sehen, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht benennen können, auch wenn wir am Start unserer Reise vielleicht noch gar nicht genau wissen, wo sie liegen. Wir können sie auch wahrscheinlich nicht verorten irgendwo auf einer Landkarte. Aber die Marke, unsere Fähigkeit, Energiefelder wahrzunehmen, unsere Fähigkeit zu kommunizieren, die bringen uns dahin. Wenn, und jetzt kommt die Einschränkung, unser System richtig funktioniert und unser System nicht gestört wird. Wir kennen das auch in unserem Leben, dass da oft zu viel Lärm ist. Wir kennen das auch in unserem Leben, dass da Netze aufgestellt sind, in denen wir uns verfangen können, die wir manchmal gar nicht oder viel zu spät sehen. Vielleicht fängt das Bild auch da irgendwann an zu hinken, aber ich glaube, dass auch das uns zeigen kann, warum es uns oft nicht gelingt, auf so etwas wie Intuition zu hören und warum es uns schwer fällt, die richtige Richtung zu finden, wenn wir Ziele nicht konkret vor Augen haben. Wir können uns jetzt fragen, was bedeutet dieses Bild für uns? Wie können wir vielleicht solche Störfaktoren umgehen? Wie können wir dafür sorgen, dass wieder weniger Lärm in unserem Leben ist? Wie können wir Netze umschwimmen? Das kann so ein Wal jetzt nicht, weil es für ihn traurige Lebensrealität ist. Und das sehen wir jetzt an so einer Geschichte wie der von Timmy, der da nun gestrandet ist und sich verirrt hat oder dahin wollte, weil er einfach seine Ruhe möchte. Auch das lasse ich nochmal ganz bewusst dahingestellt. Wissen wir nicht genau. Es kann aber durchaus vorkommen, dass ein Wal strandet und gar nicht stranden wollte und es dann Sinn macht, dass Menschen ihm helfen. Wie sie ihm helfen, wie groß die Eingriffe jetzt da sein müssen, wie viele Menschen da um ihn herumschwirren müssen, wie viel Stress das ist, wie laut so ein Schiff ist, was ihn dann möglicherweise jetzt heute wieder Richtung Nordsee schleppt. Auch das will ich an dieser Stelle gar nicht weiter vertiefen. Aber manchmal hilft es, wenn dann Unterstützung kommt und ein solcher Wal dann wieder frei schwimmen kann, seine Fähigkeiten wieder einsetzen kann, um sich zu orientieren und dann wieder in die Freiheit schwimmt. Und so brauchen auch wir vielleicht manchmal Unterstützung, wenn wir irgendwo gestrandet sind und aus eigener Kraft nicht mehr loskommen. Manchmal müssen wir uns auch nur ein bisschen ausruhen, neue Kraft sammeln und kommen dann aus eigener Kraft wieder los. Auch das taugt möglicherweise als Bild für uns. Ich wollte diese Gedanken heute einfach gerne mal mit dir teilen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, es kommen immer mal wieder so Folgen, in denen gar keine fertigen Lösungen oder Handlungsempfehlungen enthalten sind, sondern die einfach von Gedanken getragen sind, die ganz bewusst unfertig sind und hoffentlich Impulse enthalten, aus denen du wiederum was für dich stricken kannst. Ich wünsche dem Wal Timmy nur das Beste. Ich wünsche allen, die sich um seine Rettung kümmern, nur das Beste. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich werde Timmys Weg natürlich weiter verfolgen. Und wenn du magst, dann verfolgen wir unseren auch gegenseitig weiter, zum Beispiel, indem wir uns nächste Woche wieder hören zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Wenn du magst, kannst du auch den Newsletter abonnieren, der diesen Podcast begleitet, wo es immer noch weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast-Folgen gibt, aber auch darüber hinaus. Den kannst du abonnieren, den Newsletter unter christoförster.com/frei raus. When you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill. I've been